Heute predige ich über den Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 22 bis 32. Epheser, Kapitel 4, Vers 22 bis 32. Im Blick auf euren früheren Lebensstil sollt ihr den alten Menschen ausziehen und ablegen, der Vermöge der betrügerischen Lüste zugrunde gerichtet wird. Dagegen sollt ihr erneuert werden durch den Geist in eurem inneren Wesen. Und sollt den neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget es Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Mögt ihr zürnen, nur sündigt nicht. Die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb ist, der stehle nicht mehr, sondern müßig vielmehr, und arbeite mit seinen Händen, was gut ist, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Aus eurem Munde soll kein faules Wort kommen, sondern eins, das gut ist, zur Erbauung, wo es Not tut, damit es wohltuend sei für die, welche es hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr das Siegel eures Heils empfangen habt auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid vielmehr gegeneinander gütig, barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Wir feiern heute Erntedankfest. Erntedank kann ja verschieden ausfallen. Einmal, dass man sagt, vielen Dank. Ein andermal, dass man sich bemüht, die Dinge etwas näher zu benennen, wofür man danken möchte. Was ja nicht nur die Natur umfasst, sondern bei uns sicher auch die Industrieernte oder die Dienstleistungsernte, wenn man das einmal weiter sieht. Oder vielleicht, dass man Gott auch danken kann für die Infrastruktur so eines Landes, für all das Gute, was uns hier geboten wird. Im Alten Testament sah der Dank so aus, dass man ein Zehntel seiner Ernte Gott zur Verfügung stellte. Man dankte also nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und zwar brachte man eben sowieso das, was zuerst wuchs auf den Feldern, die Erstlinge, und dann eben den zehnten Teil der ganzen Ernte. Die Frage ist, ob wir ein klein bisschen etwas von dieser Art des Dankens auch lernen bei Gott. Dass er uns hilft, nicht nur Danke zu sagen, sondern auch etwas zurückzugeben, ihm zur Verfügung zu stellen, damit er es einsetzen kann, für Länder der dritten Welt, für die Mission, für Dinge, die gut sind und wichtig, von dem Besitz und Geld und der Wirtschaftskraft, die er uns anvertraut. Wenn ich an die Bibel denke, geht es da auch um eine Ernte. Und zwar hat Gott, hier vorne sehen wir so ein schönes Brot, steht drauf, Erntedank. Gott hat uns in Jesus das Brot des Lebens gegeben. Und es ist die Frage, wie sieht da mein Dank aus? Jemand sagte, wenn die Gabe Gottes eine Person ist, Jesus, dann müsste die Antwort auch eine Person sein. Wenn er seinen Sohn gibt mit seinem Leben, dann müsste ich ihm mein Leben geben und anvertrauen und sagen, vielen Dank, nimm das. Das gehört dir, du hast es geschaffen, du hast es erlöst, du bist bereit, es jeden Tag mit deiner Gegenwart zu erfüllen, Herr Jesus. Die Frage, ob das mein Lebensstil ist, ob das meine Art Erntedank ist, wenn ich an dieses Brot des Lebens denke, etwas zurückzugeben, aber nicht nur ein Zehntel Teil von mir, sondern mich ganz. Hier in diesem Schriftabschnitt aus dem Epheserbrief steht etwas davon, dass wir etwas ausziehen sollen und etwas anziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder heute Morgen überlegt hat, was ziehe ich an? Aha, kann ich diese alten Blue Jeans noch anziehen? Mutter sagt, nein. Zieh die besseren an, wo wenigstens noch ein bisschen Farbe drin ist. Oder die Turnschuhe, die noch weiß sind, nicht ganz grau. Und Ältere werden auch in den Spiegel geschaut haben, ob das passt, was sie angezogen haben. Insofern könnte man denken, dass jeder heute Morgen passend gekleidet ist. Es könnte aber sein, dass es gar nicht stimmt, dass in Gottes Augen dieser oder jener die falsche Kleidung trägt. Hier heißt es nämlich, wir sollen den alten Menschen ausziehen. Das heißt, diesen Menschen, der durch einen Lebensstil ohne Jesus im Herzen geprägt ist, den sollen wir ausziehen. Diesen Mensch, der aggressiv ist, der frustriert ist, der bitter wird, der empfindlich ist, der je zornig sein kann, der gerne lügt, wenn es spätestens um die Not geht, sie schnell wegzuschieben, der seine Sachen alle für sich behält und sie nicht gerne abgibt. Diesen Menschen sollen wir ausziehen, diese Art der Kleidung ablegen und einen neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist, der Jesus im Herzen hat, der Frieden im Herzen hat und Frieden verbreitet, der Liebe kennt, nicht nur mit Worten, sondern im Lebensstil, der nicht aggressiv ist, sondern demütig ist, der Leute nicht verurteilt, sondern für sie betet, der hilfsbereit wird, weil Gott ihn führt. Ich habe jetzt nur ein paar Dinge erwähnt und mancher wird fragen, ja, bin ich das oder ist das der Pfarrer, der da vorne redet, selber? Und das ist ganz gut, die Frage zu stellen im Blick auf sich selbst, auch im Blick auf andere Christen. Bin ich in der richtigen Kleidung vor Gott? Habe ich diesen neuen Menschen angezogen mit Jesus im Herzen, der von ihm geprägt wird? Vor kurzem wollte ich gerade wohin gehen und hatte so einen Sakko anprobiert, habe mich meiner Frau nochmal vorgestellt und sie sagte, weißt du, den kann man nicht mehr anziehen, der hat so spitze Revers, das ist im Moment gerade unmodern, da musst du schon was anderes nehmen. Also habe ich mich umgezogen, an den Sakko genommen, der dann in die Mode passte. Ich denke, manche wird feststellen, auch bei Christen, auch bei mir, dass wir manchmal falsch gekleidet sind. Ich denke an einen Pfarrer, den viele vom Namen her kennen, er ist inzwischen schon tot, Wilhelm Busch. Es war ein Jugendpfarrer in Essen, der heute noch sehr bekannt ist durch sein Buch Jesus, unser Schicksal, das seit Jahren der Bestseller Nummer 1 ist auf dem christlichen Büchermarkt nach der Bibel. Falls Sie es noch nicht kennen, würde ich Ihnen das sehr empfehlen, dieses Buch. Es gibt es in der Bücherkiste, kleine Schleichwerbung. Dieser Mann sprach einmal im letzten Krieg bei einer Pfarrkonferenz. Da hatte erst ein deutscher Christ gesprochen und er hatte so den letzten Mist theologisch verzapft, sodass dieser Wilhelm Busch innerlich schon kochte und sagte, wann hört er endlich auf zu reden, solchen Blödsinn dort zu erzählen. Und mittags durfte er dann sprechen und er hat die Dinge zurechtgerückt und merkte so, wie die Zuhörer ihm sichtlich zustimmten. Aber als er dann fertig war, kam ein Kollege auf ihn zu, vielleicht kennt ihn auch jemand mit Namen Christlieb, hieß der, und sagte, Bruder, was du sagtest, war alles richtig, war mir richtig aus der Seele gesprochen, das musste ja endlich hier mal gesagt werden. Aber weißt du, ich habe so einen gewissen Zug der Bitterkeit um deine Mundwinkel festgestellt und da solltest du doch einmal drüber nachdenken. Und da hat dieser Wilhelm Busch also darüber nachgedacht, nicht was er gesagt hat, sondern wie er das gesagt hat. Und er musste feststellen, dieser Kollege, der mich gerade ansprach, hat recht gehabt. Ich wollte das so richtig zurechtrücken und dem anderen mal zeigen, worum es geht. Und das stimmt schon, dass ich eigentlich bitter war. Es war nicht die Liebe, die aus mir sprach, sondern Bitterkeit. Und dann hat er Gott um Vergebung gebeten, nicht für das, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat. Das heißt, er hat dieses falsche Kleidungsstück der Bitterkeit ausgezogen durch Vergebung und hat sich von Gott wieder an der Stelle ein Stück verändern lässt. Die Frage ist, was kann ich ablegen, wozu fordert Gott mich auf? Es sind hier einige Beispiele genannt. Der erste Punkt ist Lügen. Lügen, ja, jetzt können viele sagen, Lügen gehört nicht zu meinem Repertoire. Ich habe mir das abgewöhnt irgendwann. Kinder lügen meistens irgendwann und vielleicht gewöhnen sich das als Jugendliche ab. Vielleicht auch nicht. Manche Geschäftsleute wissen gar nicht mehr, dass sie lügen, weil sie das so sehr in Fleisch und Blut übernommen haben. Manche arbeiten ehrlich. Lügen ablegen und die Wahrheit reden, steht hier. Lügen sind nicht nur Dinge, die ich bewusst verdrehe, sondern vielleicht manchmal auch Dinge, die ich falsch sehe. Es gibt ja auch Lebenslügen, dass einer sich selbst belügt über seinen Lebensstil. Was er zum Beispiel meint, das sei sinnvoll, was er praktiziert und in Wirklichkeit taugt es gar nichts. Und es kann sein, dass Gott ihm irgendwann die Augen öffnet und er feststellt, ich habe also früher Lebensphilosophien und Weisheiten verbreitet, die absolut Unsinn waren. Herr, vergib mir diese Lebenslügen, die ich in die Welt gesetzt habe. Vor gut einem Monat starb ja dieser bekannte Schriftsteller Manfred Hausmann und er lief früher hinter der roten Fahne her, hat kräftig demonstriert und seine Lebensphilosophien à la Karl Marx in die Welt gesetzt, bis er dann in einer Predigt plötzlich feststellte, dass er persönlich gemeint war und dass es eine andere Revolution gibt als die, die man auf der Straße macht, nämlich die, die im Herzen anfängt, durch Jesus. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut und festgestellt, alles, was ich früher so an Lebensweisheit von mir gab, war eigentlich alles falsch. Wenn Leute das wirklich geglaubt haben, sind sie auf eine falsche Spur gekommen. Jetzt habe ich erst die Revolution kennengelernt, durch Jesus in meinem Herzen, der wirklich Frieden stiftet. So kann also eine Lüge etwas bewusst Verdrehtes sein, es kann aber auch die Quelle haben in eine Lebenslüge, dass ich einfach eine falsche Grundlage habe und von daher die Dinge falsch beurteile und falsch weitergebe, sodass Gott mir irgendwann die Augen öffnet und sagt, du, ich habe eine bessere Revolution mit dir vor, die nicht bei den anderen Leuten anfängt, sondern bei dir persönlich im Herzen. Lüge sollen wir ablegen, Zorn soll den Tag nicht überdauern, sondern die Sonne soll nicht untergehen über dem Zorn. Auch in einer Familie, wenn es irgendwo Spannungen gab, dass sie nicht die Nacht über in den nächsten Tag hineingehen, sondern beigelegt werden, ehe die Sonne untergeht. Wir sollen nicht stehlen, sondern arbeiten lernen, um etwas zu spenden. Das ist ein interessanter Gedanke. Die meisten Leute arbeiten, um etwas zu besitzen, um etwas zum Ausgeben zu haben für sich selbst. Und hier heißt es, dass jemand, wer ein Dieb ist, der stehle nicht mehr, sondern er mühe sich vielmehr und schaffe mit seinen Händen, was gut ist, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Er soll also nicht nur arbeiten, um selbst nicht stehlen zu müssen, sondern um etwas spenden zu können. Ein ganz neuer Gedanke der Arbeit. Arbeiten, damit ich etwas habe, was ich zu einem Teil zumindest weitergeben lerne. Und das wäre die Frage auch an diesen Erntedank, besteht er nur aus Worten oder bin ich bereit, von dem vielen, was Gott mir anvertraut, etwas in vernünftiger und betend guter Weise weiterzugeben? An Besitz, an Geld, was immer es sein mag, vielleicht auch an Ernte, wenn jemand wirklich eine große Ernte hat. Ein haitischer Pastor sagte zu mir mal, als wir miteinander über Geld sprachen, sagte, Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Das heißt, wenn das Geld mich beherrscht, wird es mich ruinieren. Wird es mich geizig machen oder was auch immer, korrupt oder wie auch immer, gerissen. Aber wenn es mir dient, wenn ich es einsetzen lerne für Gott, dann ist es ein guter Diener. Eine andere Redensart war die, wenn wir sterben, können wir nichts mitnehmen, aber wir können etwas vorausschicken. Nämlich das, was ich Gott heute schon zur Verfügung stelle, kann ich vorausschicken in die Ewigkeit. Ist die Frage, wie sieht es aus mit meinem Dank, mit dem, was ich weiterzugeben habe? Kann Gott mich darin segnen oder nicht? Ein anderer Punkt ist der, dass wir kein faules Geschwätz verbreiten sollen, sondern etwas, was zur Erbauung und Ermutigung von anderen dient. Das ist sicher der Hauptpunkt bei jedem von uns, dass wir oft irgendwelche Dinge von uns geben, die entweder unqualifiziert sind oder vorschnell oder manchmal einfach nichts taugen. Manchmal vielleicht richtig sind, aber im Ton zu scharf oder zu bissig oder zu ironisch. Ich will ein paar von diesen faulen Worten einmal aufzählen, die Art, wie wir reden. Mal sehen, ob jemand sagt, das habe ich bei mir auch schon entdeckt. Wir können hässlich reden, können Dinge verdrehen, zu negativ darstellen, niederschmetterndes Urteil über einen anderen treffen, unsaubere oder schlüpfrige Gespräche führen, Vorurteile weitergeben, unbedacht reden, abergläubische Dinge in den Mund nehmen, bitter sein, übertreiben, Versprechen nicht halten, verletzend reden und vieles andere mehr. Und wenn Gott mir dann deutlich macht, manche Dinge hast du zu negativ gesehen und ausgesprochen, dann habe ich das ja vielleicht nicht nur heute getan, sondern schon 40 Jahre lang. Oder vielleicht schon 70 Jahre lang. Und dass er sagt, weißt du, ich würde an diesem Punkt mich mal um Vergebung bitten, dass dieser Punkt endlich aus deinem Leben getilgt ist. Oder wenn wir schnell bitter reagieren, dass er sagt, ich möchte dir das gerne vergeben und dir zu anderen Reaktionen verhelfen. Wir können auch erbauend reden, ermutigend, konstruktiv, richtungweisend, betend, lobend, dankend, tröstend, ermahnend, verstehend. Ich denke an einen Pastor, das Beispiel hörte ich gerade dieser Tage, der Probleme mit einer Frau in seiner Gemeinde hatte und einfach für sie beten wollte, damit Gott dieser Frau hilft, weil da einiges nicht so in Ordnung war. Sie nörgelte an allem herum, nach jeder Predigt hatte sie irgendeine Kritik und auch an anderen Leuten hat sie immer nur Kritik geübt. Aber als er anfing zu beten, dass Gott sie verändern möchte, fing er an, für sie zu danken und hat überlegt, gibt es irgendwelche Punkte in ihrem Leben, für die ich danken könnte? Und er fand er immer mehr Punkte und hat immer mehr gedankt, öfters am Tag, und Gott gelobt über diese Frau. Und nach 4 bis 6 Wochen fing diese Frau an, ganz anders zu werden. Sie wusste wahrscheinlich selber nicht, warum, aber im Hintergrund war jemand, der wusste, warum. Und da kam sie zum ersten Mal nach einer Predigt und sagte, oh, das fand ich heute richtig gut, was Sie gesagt haben. Das heißt, sie hat loben gelernt, weil ein anderer stellvertretend für sie loben lernte über ihrem Leben. Es war erbauend. Es ist die Frage, ob wir Mut und Ausdauer haben, etwas Ähnliches vielleicht für irgendjemand zu üben. Wenn ich etwas ablegen will, muss ich immer mehr wollen. Nicht nur ablegen, sondern etwas Neues wollen. Die Buddhisten zum Beispiel in dieser Religion ist eine Religion des Ablegens, des Aussteigens. Der Buddha hat festgestellt, alles Leben ist Leiden und um diesem Leiden zu entfliehen, muss ich eigentlich aus dem Leben aussteigen. Das heißt, aus der Sexualität aussteigen, keine Partnerschaft pflegen, aus der Arbeit aussteigen, nicht arbeiten und mich von allem zurückziehen, so mit einer Reisschale als Bettler durchs Land ziehen, das ist das Ideal und dann meditieren. Aussteige. Im christlichen Glauben geht es um einen Schritt weiter. Nicht nur, dass ich mich zurückziehe von irgendetwas, sondern dass ich etwas Neues, Gutes beginne. Nicht nur sage, das tue ich nicht mehr, ich lüge nicht mehr, sondern dass ich lerne, die Wahrheit zu sagen. Nicht mehr, dass ich sage, ich stehle nicht mehr, sondern dass ich lerne zu geben. Es ist gut, immer einen Schritt weiter zu gehen, so wie Gott das führt. Nicht nur etwas abzulegen, sondern etwas Neues anzuziehen. Im baulichen Bereich haben wir ja einige Häuser, die hier abgerissen wurden, an deren Stelle steht jetzt oft ein Neubau. Man konnte nicht das neue Haus in das alte hineinbauen, das ging nicht, sondern es musste erst verschwinden. Bei uns liegt fast jede Woche ein Zettel im Briefkasten über irgendeine Altkleidersammlung. Nicht, weil die Leute nur noch Lumpen hätten, sondern weil die Mode sich so schnell ändert und irgendjemand immer wieder hofft, so ein paar von diesen abgelegten Stücken da zu bekommen. Ich denke, dass Gott auch Altkleider sammelt, nicht um sie zu verwerten, sondern um sie wegzuschmeißen. Das heißt, er möchte uns helfen, diese Dinge, die nicht in Ordnung sind, abzulegen, um uns das zu geben, was etwas taugt. Ja, was können wir noch verändern? Ich will noch ein oder zwei oder drei Beispiele bringen. Manchmal übersehen wir Leute. Das fängt schon nach dem Gottesdienst an. Man begrüßt all die, die man kennt. Und wenn jemand Neues da ist, der steht, falls er nicht gleich weggeht, einfach auf der Seite. Frage, ob Gott mir helfen möchte, Menschen kennenzulernen. Es gibt sehr kontaktstarke Leute, zu denen gehöre ich überhaupt nicht. Aber ich denke, dass Gott uns helfen kann, auf Menschen zugehen zu lernen, auch wenn es nicht unserem Typ entspricht. Einfach weil es sein Wille ist und seine Liebe uns hilft. Ob wir diese Gleichgültigkeit ablegen, lernen und Interesse gewinnen. Ob wir Sorgen überwinden lernen und seinem Wort und seinen Zusagen vertrauen können im Gebet. Ob wir im Fernsehen vielleicht auch manchmal zur rechten Zeit den Knopf finden, wenn dort immer mehr Sendungen über Aberglauben und ausgezogene Menschen kommen, sodass uns das weder in der Fantasie belastet, noch irgendwelche okkulten Übertragungen geschehen, sondern dass wir ein Stück Reinheit haben. Und ich mich vielleicht mit anderen Dingen beschäftige, es gibt ja auch gute Beiträge dort. Gott möchte, dass wir Dinge ablegen, die ihn entehren und das anziehen, was ihn ehrt. Was ihn ehrt, kommt immer von Jesus. Was ihn entehrt, kommt immer von mir selbst. Der Teufel hat gute Möglichkeiten, an uns zu arbeiten. Er arbeitet mit meiner Umwelt und sagt, schau sie dir doch an, du, wie die Leute sind. Willst du nicht genauso sein? Willst du vielleicht ein Außenseiter sein auf sexuellem Gebet? Willst du ein Außenseiter sein in deiner Klasse und da nicht mitmachen bei diesem komischen Streich? Und so geht es weiter. Er arbeitet mit der Umwelt. Er arbeitet mit unseren alten Gewohnheiten. Vielleicht hat jemand sein Leben lang seine Zeit falsch eingeteilt. Und plötzlich macht Gott ihm klar, du musst deine Zeiteinteilung verändern. Und das ist furchtbar schwer, weil ja ein Leben lang diese Gewohnheit in eine Richtung ging. Du musst Zeit für deine Familie bekommen, du musst Zeit haben, die Bibel zu lesen und zu beten. Und das einzuüben erfordert sehr viel Kampf. Und der Teufel arbeitet immer mit dem, was ich früher gemacht habe und sagt, du willst nicht wieder so machen, das ging doch auch irgendwie. Außerdem arbeitet er mit unserem Körper und dessen, ja, wie soll man sagen, Begierden, aber auch dessen Schwächen. Auch dessen Abgespanntsein. Wenn jemand körperlich kaputt ist, ist er auch oft nervlich abgespannt und reagiert schnell scharf und gereizt. Das kann der Teufel ausgezeichnet gebrauchen, auch in einer Familie, um Unfrieden zu stiften. Da hat er einen guten Ansatzpunkt. Und vielleicht muss Gott uns helfen, auch den Körper in einer guten Weise zu pflegen, soweit möglich, oder auch trotz Krankheiten eine innere Zufriedenheit zu entwickeln, weil wir unseren Lebensstand, wie wir ihn gerade haben, annehmen lernen, samt dieser Krankheit und nicht bitter bleiben. Der Teufel ist am Arbeiten, aber Jesus ist der Sieger und darüber freuen wir uns. Die Frage war, bin ich richtig angezogen? Habe ich diese Kleider an, die Jesus mir schenkt, vom Lebensstil her? Wie sieht mein Erntedank aus? Nur mit Worten oder wenn Jesus das Brot des Lebens sich hingab, gebe ich mich auch ihm ganz hin und sage, da bin ich, für Zeit und Ewigkeit gehöre ich dir. Herr Jesus Christus, wir freuen uns darüber, dass du uns so ein Erntedankfest gibst, obwohl wir oft vieles als selbstverständlich hinnehmen und noch nicht einmal danken dafür. Wir möchten dir an diesem Tag danken für all das Gute, was du uns gibst, in der Natur, in der Wirtschaft, in diesem Land, aber vor allen Dingen für dieses Lebensbrot, das du selber bist. Und möchten uns für Zeit und Ewigkeit dir anvertrauen, als dankende Antwort unseres Lebens. Amen.